Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIADC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIADC. Und einmal im Monat geht es in meinem Podcast um ein international relevantes Thema. Diesmal um eins, das aufgrund der vielen dramatischen Ereignisse in der Welt gerade etwas untergeht, das aber in seinen Auswirkungen langfristig mindestens so dramatisch ist, den Klimawandel. Nachdem es auf der UNO-Klimakonferenz in Paris 2015 noch substanzielle Fortschritte gab, Stichwort 1,5-Grad-Ziel, und es in den Jahren danach, insbesondere 2019, zu einer starken Klimabewegung gekommen ist, haben danach die Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation und diverse andere Krisen diese Klimakrise aus den Medien verdrängt. Aus der Politik verdrängt und wohl auch ein bisschen aus unseren Köpfen verdrängt. Das Ziel von Paris, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu beschränken, ist nicht mehr erreichbar, sagen zumindest einige Klimaforscher. Extreme Wetterereignisse wie Starkniederschläge oder Hitzewellen wurden und werden häufiger, aber die Fortschritte auf den Weltklimakonferenzen werden seltener. Für die Länder des globalen Südens sind die Auswirkungen schon jetzt dramatisch und verstärken extreme Probleme und extreme Armut. Die Menschen dort sind nicht die Verursacher des CO2-Problems, aber sie leiden am stärksten unter den Auswirkungen des Klimawandels. Und in gewisser Weise leiden wahrscheinlich auch Klimaforscher, die seit Jahren oder Jahrzehnten auf die Auswirkungen aufmerksam machen und Maßnahmen fordern. Mit einem der bekanntesten Klimaforscher Österreichs spreche ich jetzt gleich darüber. Gevan Riahi ist Programmdirektor für Energie, Klima und Umwelt am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse im IASA. Er ist Energiewissenschaftler und lehrt auch an der TU Graz. Er zählt zu den meistzitierten Forschern der Welt und ist unter anderem im EU Advisory Board on Climate Change, er ist Teil der UN 10 Member Group on SDGs und auch im Vienna Advisory Board on Climate Change, berät also Politik auf allen Ebenen. Willkommen bei Blickwechsel und vielen Dank, Herr Riahi, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Riahi, im aktivistischen Bereich merken wir im VIADC bei Veranstaltungen und bei Kontakten eine gewisse Müdigkeit, eine gewisse Frustration. Sie arbeiten jetzt ja auch schon einige Jahre im Klimabereich, im Energiebereich, beschäftigen sich auch mit diesem Klimawandel. Wie geht's denn Ihnen damit, dass das Klimathema in der Öffentlichkeit so in den Hintergrund gerückt ist?
Ja, also wenn Sie mich darauf ansprechen, dann muss ich sagen, also als Thema, die Tagesthemen ändern sich relativ rasch, nicht? Im Moment haben wir, wie Sie es auch in der Intro gesagt haben, gibt es etliche Krisen, die natürlich die Öffentlichkeit und die Politik beschäftigen, vom Ukraine-Krieg, Covid-Pandemie, man spricht von Poly-Crisis, die man gemeinsam managen muss. Und ich glaube, der große Unterschied ist, dass das Klimaproblem ein langfristiges ist. Also es ist zu hoffen, dass der Ukraine-Krieg genauso Vergangenheit sein wird bald wie die Covid-Krise, hoffentlich auch die Klimakrise. Aber um die Klimakrise Vergangenheit werden zu lassen, müssen wir aktiv etwas unternehmen. Weil sonst haben wir langfristig immer ein größeres Problem und es wird noch weiter in den Vordergrund rücken. Also ich sehe da keine... Gegeben, dass ich seit den 1990er Jahren am Klimaproblem arbeite, sehe ich eigentlich sehe ich das nicht so negativ, dass vielleicht es Zeiten gibt, wo das Klimaproblem eher im Vordergrund steht und dann Zeiten gibt, wo wir auf andere Probleme in der Gesellschaft fokussieren.
Sie sind ja auch Teil, ich habe es gerade vorhin erwähnt, auch von Beratungsgremien für den UN-Generalsekretär, die EU-Kommission, die Stadt Wien. Wie dringlich sehen denn die verschiedenen politischen Ebenen das Thema? Passiert im Hintergrund mehr, als in der Öffentlichkeit auch sichtbar ist?
Ja, das sehe ich absolut, absolut so. Auf den verschiedenen Ebenen sehe ich allerdings sehr unterschiedliche Dynamiken. Wir haben auf der lokalen Ebene, vor allem meine Arbeit hier in Wien, muss ich sagen, ist Klimapolitik fast schon zum Mainstream geworden. Also die meisten Abteilungen in Wien sehen die Erwärmung. Es geht sowohl um die Anpassung, es geht auch um Vermeidungsmaßnahmen. Und es geht dann auch darum, welche Vermeidungsmaßnahmen kann man wie umsetzen, um das Ganze auch gesellschaftlich akzeptabel und kostengünstig zu implementieren. Ein großes Umdenken hat stattgefunden, auch in Europa, bei weiten Teilen von Europa, aber auch zum Beispiel in Wien, wo wir festgestellt haben, wie hoch die Vulnerabilität unserer Gesellschaft gegenüber fossilen Importen und fossilen Energieträgern ist. Also ein Großteil der Krise, die wir jetzt spüren, kommt daher, dass wir uns in absolute Abhängigkeit von fossilen Energieträgern begeben haben und es verabsäumt haben, ein Portfolio zu generieren und Alternativen stärker zu bewerten. Also es geht hier nicht nur um Klimapolitik, sondern es geht auch um Sicherheitspolitik, es geht um Resilienz der Gesellschaft. Es gibt andere Gründe auch noch, warum man zum Beispiel auf erneuerbare Energien setzen sollte. Also lokal in Europa, aber auch in Wien, würde ich sagen, sieht man eine sehr positive Dynamik und eine immer stärkere Bedeutung von Klimapolitik. International ist die Lage viel schwieriger geworden. International leiden vor allem multilaterale Prozesse, wo man Einigkeit braucht zwischen verschiedenen Ländern mit sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen. Das liegt natürlich an der Polarisierung. Der zum Beispiel der Ukraine-Krieg hilft hier nicht weiter, aber auch die Polarisierung der Großmächte führt zu einer gewissen Pattstellung und auch, ich würde sagen, das mangelnde Vertrauen, das Länder einander zurzeit entgegenbringen, das fehlende gegenseitige Vertrauen, macht es fast unmöglich, Klimakompromisse zu finden, wo alle Länder gemeinsam an einem Strang ziehen müssen. Ja, fast alle Länder wissen, dass sie etwas machen müssen, aber es wird nicht gemacht, weil man aus Eigeninteresse und nationalem Interesse einfach nicht der Erste sein möchte, der eben hier handelt, weil man dadurch auch Nachteile mit sich bringen könnte.
Die letzte Weltklimakonferenz war in Aserbaidschan, einem großen Erdöl produzierenden Land, und wurde bei der Vorgängerkonferenz der COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf den letzten Metern dann noch die grundsätzliche Abkehr von fossilen Brennstoff eingeläutet. Mhm. Und als Erfolg verbucht, so war es bei der letzten Klimakonferenz jetzt in Baku gefühlt, waren da alle ziemlich enttäuscht und ernüchtert. Was ist denn Ihr Fazit, wenn Sie dorthin schauen?
Ja, so Baku hat sehr, sehr eindeutig gezeigt, wie wichtig es ist, wer die Klimakonferenz leitet. Also es hat einfach auch am Interesse des Veranstaltungslandes und des COP-Präsidenten gefehlt, um hier Kompromisse so aufzuarbeiten, dass Konsensus geben kann zwischen Ländern. Also es hat wieder gezeigt, wie wichtig das ist, wer leitet die Konferenz. Arabische Emirate, das ist auch ein Erdöl produzierendes Land wie Aserbaidschan. Allerdings waren die wirklich darauf aus, dass etwas rauskommt bei der Konferenz, weil sie zeigen wollten, dass auch ein erdölförderndes Land eine konstruktive Rolle spielen kann. Und das war sehr wichtig. Das Zweite ist, wir haben gesehen, dass in dieser sehr, sehr fragmentierten Welt ist im Moment sehr, sehr schwierig ist, über große wirtschaftliche Transfers zu sprechen von einem Teil, vor allem von reichen Ländern zu ärmeren Ländern. Darum ist es gegangen. Wie viel Finanzierung können wir bereitstellen, so dass die ärmsten Länder auf der Welt, die vulnerabel sind, wie können wir die Klimaanpassungsmaßnahmen finanzieren, so dass wir nicht unsagbares Leid weiterhin erleben, wenn Sie an die vielen Klimakatastrophen in Pakistan oder in anderen Ländern, wenn Sie sich die noch in Erinnerung rufen. Und es ging natürlich auch darum, wie können wir das Problem lösen? Wir wissen, dass die finanzielle Kapazität vieler Länder, wo die Emissionen stark ansteigen, fehlt und dass wir die Verantwortung haben, Länder, die nicht selbst den Klimaschutz finanzieren können, dass man diese finanziell unterstützt. Also das, und dann ging es auch. Und es gab eigentlich nur einen Minimalkompromiss. Also 300 Milliarden Dollar wurden vereinbart. Bis zum Jahr 2035 ist es aufzustellen, was ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Aus unseren eigenen Berechnungen wissen wir, dass allein schon für den Klimaschutz, also für die Emissionsreduktionsmaßnahmen, für Fair Finance braucht man etwas zwischen 300 Milliarden bis 1,6 Billionen, also 1600 Milliarden Dollar. Da geht es aber jetzt wirklich nur darum, aus der Perspektive eines fairen Teilen der Anstrengungen, was müssten reiche Industrieländer den Ärmeren zur Verfügung stellen. Das heißt jetzt noch nicht, dass die Rechnung ganz beglichen wird damit.
Vielleicht können wir da eh ganz kurz da ein bisschen näher drauf eingehen, weil wenn es um Klimafinanzierung von ärmeren Ländern geht im globalen Süden, dann geht es ja immer darum, quasi, dass Industrienationen wie Europa, Kanada, die USA eine historische Schuld quasi auch haben, den sogenannten Entwicklungsländern gegenüber. Und man spricht in dem Zusammenhang auch oft von Klimagerechtigkeit. Die Frage ist sozusagen, was ist denn damit genau gemeint mit dieser Schuld? Wie kann man denn das auch berechnen? Wie lässt sich das sozusagen auch beziffern letztlich?
Ja, also wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch das gleiche Recht an der Atmosphäre hat, dann kann man natürlich sich anschauen, welche Emissionen gab es in der Vergangenheit und wie viele Emissionen können wir noch in der Atmosphäre emittieren, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen. Man spricht hier von einem Emissionsbudget. Es gibt ein globales Budget, das ist begrenzt. Und wie kann man dieses Budget jetzt aufteilen auf verschiedene Länder, ist die große Herausforderung hier. Ein Teil des Budgets können wir nicht mehr aufteilen. Das ist das, was in der Vergangenheit bereits emittiert wurde. Und hier ist es so, dass die reichen Länder natürlich ihren Wohlstand auch zu einem gewissen Teil darauf aufgebaut haben, dass sie relativ unkontrolliert emittiert haben, währenddessen die industrielle Revolution passiert ist und wir immer größeren Wohlstand in den entwickelten Ländern geschaffen haben. Jetzt, das heißt, aus der Perspektive der entwickelten Länder, die noch nicht sehr viel emittiert haben, dass sie natürlich in der Zukunft emittieren wollen, um denselben Wohlstand generieren zu können. Und wenn die genauso emittieren wie wir in der Vergangenheit, dann werden wir die Klimaziele nicht einhalten können. Und deswegen, was man in der Wissenschaft machen kann, ist, diese Budgets sich auszurechnen, Vergangenheit und Zukunft, und dann eine Allokation zu treffen, wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel jeder Mensch in der Vergangenheit und in der Zukunft dieselben private Emissionsbudget hat, wie viel darf ich wo noch emittieren? Sehr oft sehen wir, dass wir in sehr reichen Ländern wie Österreich bereits unser gesamtes Budget konsumiert haben. Das heißt, wir müssten eigentlich sofort aufhören zu emittieren aus einer Fairness-Perspektive, weil die Generationen vor uns bereits so viel emittiert haben, dass nichts mehr übrig ist für uns, in der Zukunft zu emittieren. Und aus diesen Berechnungen kann man nachher ableiten, wie viel finanzielle Transfers eigentlich fair werden, um die Emissionsreduktion zu bezahlen dort, wo die Bevölkerung jetzt darauf pocht, dass sie auch emittieren müssen. Also wir müssen die Emissionsreduktionsmaßnahmen in den Entwicklungsländern dort bezahlen, wo wirklich in der Vergangenheit keine Emissionen vorhanden waren.
Das heißt, auf der einen Seite geht es darum, den Ländern im globalen Süden, die mehr Energie brauchen und auch ein Recht haben auf mehr Energie, es auch zu ermöglichen, auf eine umweltverträgliche Art und Weise sozusagen auch Energie zu generieren. Das heißt, eben nicht den Fehler zu machen, wie wir ihn gemacht haben, auf fossile Brennstoffe zu setzen. Genau. Wobei das natürlich auch naheliegend ist, weil auch dort gibt es natürlich Erdölvorkommen etc., die leicht zu generieren wären. Und der andere Punkt ist aber auch ja im Sinne Kompensation dafür, dass diese Auswirkungen dort jetzt schon viel deutlicher spürbar sind und es Maßnahmen braucht, um auch resilient zu werden gegen den Klimawandel. Jetzt ist es aber sehr viel Geld, von dem Sie vorher gesprochen haben. Also so unvorstellbar viel Geld quasi, dass ein normaler Mensch gar kein Gefühl mehr hat dafür. Und gleichzeitig haben wir jetzt ja auch in Österreich eine sehr angespannte Budgetlage. Das heißt, es braucht Einsparungen im Milliardenbereich, können wir uns gerade noch vorstellen, es geht um Milliarden und nicht um Billionen. Das heißt, gleichzeitig einsparen hier, angespannte Budgetlage und Transferzahlungen oder Leistungen eben auch an ärmere Länder im Süden, wird schwierig sein zu vermitteln. Was ist denn sozusagen diese Kosten-Nutzen-Perspektive, die man darauf haben kann auch?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt oder zur Größe unserer Wirtschaft und zu unserer Kaufkraft sind diese Transfers natürlich sehr, sehr gering. Ja, also wenn wir reden jetzt von 1% der globalen Wirtschaftsleistung, die von den Entwicklungsländern gefordert wurden als Transfers. Und das steht jetzt Klimaauswirkungen gegenüber, die wir vermeiden, in der Größenordnung von 10% und mehr global. Das heißt, es ist in unserem eigenen ökonomischen Interesse, dass wir Emissionsreduktionen dort bezahlen, wo sie am kosteneffektivsten sind. Also erstens einmal, es ist billiger, in den Entwicklungsländern Emissionen zu reduzieren, weil der Atmosphäre ist es egal, ob wir das emittiert haben oder ob das die Entwicklungsländer emittiert haben. Wir müssen das Problem gemeinsam lösen. Und aus der moralischen Verantwortung kann man sich nicht mehr, die ist so eindeutig, da kann man sich einfach nicht mehr rausstellen. Und es macht auch noch ökonomisch Sinn. Es scheitert nur meistens daran, dass man eine Lösung nicht akzeptiert, obwohl man selber dabei profitieren würde, weil jemand anderer vielleicht mehr profitiert als man selbst. Und das sind so irrationale Verhandlungsresultate, die man als Wissenschaftler schwer nachvollziehen kann. Also es gibt ökonomisch gesehen wirklich keinen, also es würde ökonomisch einfach, es ist einfach Unsinn, das nicht zu machen.
Vielleicht noch ein Punkt, weil Sie forschen ja zur Energie. Das heißt, es geht ja auch um technologischen Fortschritt. Und wie vorhin auch gesagt, also technologischer Fortschritt, der genutzt werden kann, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Und die Länder des globalen Südens, die einen höheren Bedarf haben an Energie und auch ein Recht drauf, wie gesagt, weil sie gerade eben noch nur einen Bruchteil von uns verbrauchen. Wie kann sich das ausgehen mit einer insgesamten Reduktion von CO2, der emittiert wird aufgrund des technologischen Fortschritts? Kann sich's ausgehen sozusagen? Kann dieser technologische Fortschritt so viel auch auffangen?
Ja, also wir müssen natürlich diesen technologischen Fortschritt durchaus gezielt einsetzen und auch die Richtung des technologischen Fortschritts vorgeben durch die geeigneten Politikmaßnahmen und die Rahmenbedingungen, die Politik setzen kann. Was mich sehr positiv stimmt, ist, dass viele Energieerzeugungsalternativen, Wind- und Solarenergie zum Beispiel, mittlerweile in vielen Teilen der Erde billiger geworden sind als die fossilen Energieträger. Das heißt, sie sind noch immer kapitalintensiver, aber über die Laufzeit sind sie eindeutig die billigere Alternative zu fossilen Energieträgern, um jetzt unseren Bedarf zu decken. Aber worauf wir natürlich aufpassen müssen, ist, dass der Energiebedarf selbst nicht ungezügelt steigt. Und man sieht in vielen wissenschaftlichen Studien, wie man zum Beispiel durch einen strukturellen Wandel in den Energiebedarfssystemen, wie wir unsere Haushalte organisieren, wie wir unsere Mobilität organisieren und welche Mobilitätsformen wir benutzen, dass wir hier ein enormes Potenzial haben, um Energie einzusparen. Es geht hier jetzt nicht darum, um notwendigerweise Verzicht zu üben, sondern es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir nicht notwendigerweise zum Beispiel immer aufs Auto angewiesen sind, wenn wir von A nach B müssen, sondern dass man zum Beispiel digital integrierte neue Mobilitätssysteme hat, wo es einfach am besten und schnellsten ist, dass ich kurze Strecken mit dem Auto fahre und lange Strecken mit Schnellzügen zum Beispiel. Und das Ganze so integriert ist, dass ich auch von der Convenience her oder von der Qualität der Mobilität her an und für sich Vorteile sehe, dass ich darauf umsteige. Solche Lösungen, normalerweise bedeuten sie, dass man neue digitale Technologien verwendet und Investitionen gleichzeitig in Infrastruktur schafft, damit Menschen hier umsteigen können. Was nicht funktionieren wird, ist, was wir meistens jetzt in Österreich sehen, wo wir diskutieren, dass man eben langsamer fahren soll auf der Autobahn und dann schaffen wir 20% Emissionsreduktion. Wir brauchen strukturellen Wandel. Also wir brauchen Wandel, der nicht die Dienstleistung verschlechtert, sondern eine Lösung für die Menschen darstellt. Und dann können wir, das haben wir im Weltklimarat eindeutig quantifiziert, können wir bis 40-60% der Emissionen nur dadurch senken, dass wir bedarfsseitig entweder Energie einsparen oder bedarfsseitig auf neue Endnutzungsgeräte umsteigen, die weniger Emissionen von Haus aus verursachen.
Es versuchen immer öfter Bürger oder auch beispielsweise aktuell gerade auch bedrohte Inselstaaten vor Gericht Maßnahmen einzuklagen. Da gibt es oft spektakuläre Urteile wie in der Schweiz, wo die Klimaseniorinnen erfolgreich am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geklagt haben, dass die Schweiz zu wenig tut, quasi um die Auswirkungen auf ältere Menschen auch abzufedern durch den Klimawandel. Aber die realen Auswirkungen dieser Gerichtsurteile, die sind dann meistens sehr überschaubar. In der Schweiz ist es gerade so, dass die Schweizer Regierung gerade die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs eben für Menschenrechte in Frage stellt, sozusagen, und sagt, er hat eigentlich sozusagen jetzt nicht in irgendeiner Form irgendwas zu tun mit der Schweiz und sein Mitspracherecht. Was braucht's denn, dass das Thema wieder eine stärkere Aufmerksamkeit bekommt? Also so eine große Aufmerksamkeit, dass man quasi auch, oder dass vielleicht auch die Politik nochmal stärker das Gefühl hat, man muss handeln, quasi auch, dass diese Aufmerksamkeit auch zu einem Handeln führt. Haben Sie vielleicht eine Idee? Weil ein bisschen im Hintertreffen ist es ja schon das Thema gerade.
Ich glaube, ein Grund, warum das Thema so im Hintertreffen ist, ist auch, dass wir viel zu sehr auf die Risiken, auf die Gefahren, auf die Katastrophen, auf die negativen Auswirkungen des Klimawandels fokussieren, wenn wir über den Klimawandel diskutieren. Und ich glaube, in der breiten Öffentlichkeit gibt es eine gewisse Bereitschaft, darüber nachzudenken, aber irgendwann ist es einfach auch, glaube ich, ist die Öffentlichkeit so weit, dass sie gesagt hat, okay, ich habe das jetzt gehört, ich weiß, dass hier große Risiken auf mich zukommen, aber ich möchte eigentlich nicht nur über die Risiken in meinem Leben sprechen. Ja, also es gibt auch eine gewisse Verdrängung. Ich glaube, Mensch ist dafür sogar gebaut, das zu verdrängen, mit dem man nicht unbedingt im Moment umgehen muss. Und deswegen, glaube ich, muss man viel mehr auf die Lösungsansätze fokussieren. Also die Wissenschaft muss Lösungen anbieten und muss Lösungen anbieten, die attraktiv sind. Und das muss die Diskussionsbasis sein. Und viel weniger, meines Erachtens, viel weniger Verbotsdenken. Ich bin selber in meinem privaten Bereich durchaus, habe ich dieses Suffizienzdenken in mir auch. Ich überlege immer, wenn ich etwas konsumiere, ob das auch wirklich notwendig ist, weil ich weiß, dass das Auswirkungen hat, nicht auf Klima, sondern auch viele andere Auswirkungen. Aber ich glaube, so wird man das Problem nicht lösen. Man muss eine gute Balance finden zwischen Suffizienzdenken und Einschränkungen und Verboten und auch wirklich mutige Schritte setzen, um strukturellen Wandel zu ermöglichen und mit neuen Lösungen experimentieren. Ich glaube, da sind die Leute auch bereit, einzusteigen und zu diskutieren. Es wird auch nicht jedem gefallen, ja. Aber das ist ein Dialog und ein Diskurs, der viel zu wenig stattfindet. Und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Politik schon mit all diesen Herausforderungen, die zur selben Zeit passieren, einfach auch überfordert ist. Ja, das ist ja eine sehr, sehr schwierige Lage, in der wir uns vor allem in Europa im Moment befinden. Ukraine-Krieg, enorme hohe Preise, Wohlstandsverluste aufgrund der Inflation, die wir hatten. Und gleichzeitig mutige Schritte zu setzen, um die Infrastruktur zu verändern und strukturellen Wandel beizuführen, ist nicht leicht. Also ich sehe das auf lokaler Ebene passieren, aber auf der nationalen Ebene müssen wir aufpassen, dass wir nicht einen Rückschritt erleben in Europa.
Sie sind ja im Gegensatz zu vielen anderen Wissenschaftlern und auch Klimaaktivistinnen immer noch sehr optimistisch. Vielleicht lassen Sie uns mit ein bisschen Hoffnung das alte Jahr jetzt beenden und ins neue starten und am Ende auch dieses Podcasts nochmal daher die Frage, was sind denn die positiven Entwicklungen vielleicht, die Anlass zur Hoffnung geben? Vielleicht unter anderem auch die Weltklimakonferenz in Brasilien im nächsten Jahr?
Ja, Brasilien wird zum Glück wirklich anders sein, hoffe ich, als Aserbaidschan. Das sehe ich auch so. Die brasilianische Regierung geht hier mit sehr hohen Ambitionen in diese Verhandlungen, und ich habe das von meinen internationalen Kollegen, auch von meinen brasilianischen Kollegen gehört, dass das alles generalstabsmäßig geplant wird. Was mich aber wirklich, der Grund, warum ich eigentlich sehr hoffnungsfroh bin, noch immer, obwohl ich die Schwierigkeiten und natürlich, wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, war ich da optimistischer als jetzt. Also es sind schon ein paar Ereignisse gewesen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt zum Beispiel in der Europäischen Kommission, wenn Sie sich anschauen, was der Rechtsruck in vielen Ländern bedeutet für die Klimapolitik, das ist eine große Herausforderung. Und wir müssen aufpassen, dass nicht die nationalen Interessen vor den großen gesellschaftlichen Interessen gestellt werden. Aber wir haben gleichzeitig einen enormen Innovationsschub erlebt. Ich glaube, dieser Zug ist nicht mehr aufzuhalten. Den kann man verlangsamen. Und es gibt viele Akteure, die das versuchen. Aber dass wir auf erneuerbare Energien umsteigen werden und auf Elektrifizierung in der Mobilität, da wird, also daran wird kein Zug vorbei. Das wird passieren. Ja, das wird passieren. Da ist noch die Frage, wie schnell das passieren wird. Und gleichzeitig auch, wenn ich sehe, auf der operativen und auf der lokalen Ebene, wie engagiert auch dort Politik betrieben werden kann, macht mich das auch hoffnungsfroh. Also ich glaube, der größte Hemmschuh im Moment ist dieses Wiedererwachen des Nationalismus, das einfach jede Zusammenarbeit erstickt. Und ja, das ist vielleicht, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr optimistisch, dass wir das irgendwie meistern werden. Genau. Ja.
Jetzt hätten wir fast noch die Kurve gekriegt zu einem negativen Ausblick, aber. Genau. Herr Rial, vielen Dank für das spannende Gespräch. Es lässt uns wirklich positiv gestimmt so quasi das Jahr beenden und ein bisschen weniger, also ein bisschen mehr optimistisch sozusagen auch ins neue Jahr gehen. Das ist ganz wunderbar. Vielen Dank.
Sehr gern. Danke für die Einladung. Danke.
Das war ein Blickwechsel zum Klima, insbesondere auch zum Thema Klimagerechtigkeit. Warum es nicht nur fair, sondern auch für uns sinnvoll ist, viel Geld an die ärmeren Länder für Klimamaßnahmen zu zahlen und welche positiven Entwicklungen es beim Klimaschutz gibt. Das war der letzte Blickwechsel in diesem ereignisreichen Jahr. Und ich wünsche Ihnen ein gutes, gesundes und hoffnungsfrohes neues Jahr und freue mich, wenn Sie auch 2025 wieder bei uns reinhören.